Wir wollen ja zusammen über ein Stück Punk-Geschichte ins Gespräch kommen, also uns ein bisschen den Ursprüngen und Widersprüchen des Punk annähern. Als Vorfrage vielleicht zunächst erstmal, wie hast du dich denn diesem Thema angenähert? Also was sind da Ursprünge und Impulse von deiner Auseinandersetzung mit Punk?
Ja, also ich glaube, ein Ursprung sicherlich eben auch eine Auseinandersetzung im Hören. Also dass ich halt einfach irgendwie seit Jahren irgendwie Punk höre, sozusagen seit den 90ern, wo ich dann sozusagen mit groß geworden bin. Und andererseits dann eben auch die, ich sag mal, so eine Versuch einer theoretischen Auseinandersetzung, also ich habe einen Hintergrund als Kulturwissenschaftler, wozu dann eben auch sowas wie die so Jugendkulturstudierende Cultural Studies zählen. Und was es ja auch seit den 90ern vermehrt gibt, ist ja wirklich dann eben auch so eine Art von Historisierung von Punk, also dem Versuch sozusagen so die Geschichte aufzurollen, was ja gerne eben auch in Buchform in diesen Oral Histories gemacht wird. Also, dass man quasi so Interviews so kollagiert, dass man die Geschichte des Punk durch ihre Protagonisten erzählt. Und ich glaube, eine Sache, die ich sozusagen mit dem Vortrag auch machen wollte, war, was ich mir schon länger mal vorgenommen hatte, eben auch zu zeigen, also dass diese Form der Oral History eben auch für sich Debattenbeiträge sind. Also dass sozusagen die Art und Weise, wenn man Interviews so zusammenschneidet, eben auch eine Aussage haben. Also dass so dieses Please Kill Me, die Geschichte des amerikanischen Punk schon, dass da relativ stark der Versuch rausspricht, zu sagen, wir haben den Punk eigentlich erfunden und die Engländer, Malcolm McLaren, die Sex Pistols, haben uns die Idee geklaut. Während, glaube ich, so dieses Buch über den deutschen Punk verschwendet deine Jugend, ja relativ stark so einen Drive hat von, es gibt einen guten Underground No Wave oder New Wave aus Deutschland, jenseits von Neuer Deutscher Welle und so Bier Deutschpunk. Genau, ich glaube, das war so ein bisschen, war ein Impuls, dem ich eigentlich schon immer mal nachgehen wollte, das so ein bisschen aufzudröseln.
Du hast jetzt schon erwähnt, der Grund, warum wir miteinander sprechen, ist, dass du ja im Mai dieses Jahres in Bielefeld einen Vortrag über Punk gehalten hast. Da war ja der Titel Unbehagen als Jugendkultur. Ich würde mich in unserem Gespräch auch so an so ein paar Stichworten deines Vortrags langhangeln. Also ich selbst habe den Vortrag ja nicht gehört, aber du hast mir vorher was zu lesen gegeben. Und eine Figur, die du dir da näher anschaust, ist Richard Hell, der aus der New Yorker Szene kam. Eben sozusagen hast du auch schon diese Gegenüberstellung New York-London so ein bisschen gemacht. Und das ist ja vielleicht auch genau das Interessante an so einer Figur wie Richard Hell, dass der ja zum Beispiel seit Anfang der 70er Jahre schon Musik gemacht hat und dass da eben New York der Fokus ist und nicht London. Vielleicht kannst du da auch erstmal beschreiben, was Richard Hell für eine Figur gewesen ist und was da vielleicht das Interessante auch dran ist in dieser frühen Punk-Konstellation.
Ja, interessant finde ich, glaube ich, an ihm einerseits, dass das ja so eine Art von Link ist zwischen diesen beiden Szenen. Und was man ja vielleicht auch erstmal, wenn man an Punk denkt und dabei irgendwie an Sex Pistols oder Clash denkt, vielleicht vergisst, ist, dass der Name Punk tatsächlich ja in dieser etwas älteren New Yorker Szene entstanden ist als Titel eines Fernsehens. Und zu dieser Szene gehörten eben die Ramones, von denen man sagen kann, dass sie sozusagen den Sound des Punkrocks quasi ja wirklich entscheidend geprägt haben. Aber auch Bands jetzt oder Künstlerinnen, Künstler, die jetzt gar nicht unbedingt so direkt nach dem klingen, was man sich heute unter Punkrock vorstellt. Patti Smith zum Beispiel. Und Richard Hell vorher bei Television, ja eigentlich auch eher so einer leicht psychedelischen, ja eigentlich Rockband aktiv. Und vom Background her eigentlich auch Literat. Ich finde, das merkt man auch so ein Stück weit an den Texten, dass die auch so eine eigene lyrische Qualität haben. Und ich meine, Punk ist ja so ein Stück weit auch ein widersprüchliches, disparates Phänomen. Und ich glaube, meine Idee war eben, dass man sozusagen so diesen Versuch dieser Übertragung, ne, also von Amerika nach Großbritannien, auch so ein Stück weit anhand dieser Figur Richard Hell erzählen kann, weil der eben so ein Stück weit die Idee einerseits für den Punk-Look geliefert hat. Also diese zerrissene Klamotten, strubbelige Haare, so ein bisschen dieser dürre Heroin-Schick. Aber eben auch, finde ich gerade, also gerade an diesem Song Blank Generation, finde ich ein Thema behandelt, was man im Punk oder im frühen Punk, glaube ich, häufiger findet und was ich eben im Titel dieses Vortrags, von dem du eben gesprochen hast, versucht habe, als Unbehagen zu bezeichnen, was vielleicht auch so ein bisschen vereinfachend ist.
Ja, die Blank Generation hast du erwähnt, das ist ja Titel eben von diesem Album von 1977, Richard Hell and the Voidoids. Und da ist Blank Generation auch der Titelsong, und wo es eben heißt, I belong to the Blank Generation. Was hat es denn mit dieser Blank Generation auf sich? Also was ist das für ein Gefühl, das da vielleicht beschrieben wird?
Ja, ich glaube, man muss das auch ein Stück weit eben auch als Behauptung sehen. Also dass man jetzt nicht sagen kann, dass es diese Generation als Ganze irgendwie geben würde, aber ich glaube, was dieses, also so wie ich versuchen würde, dieses Gefühl zu umschreiben, ist eben vielleicht in dieser Textzeile ganz gut aufgehoben, wo es heißt, I was saying, let me out of here before I was even born. Also ich habe schon gesagt, ich will hier raus, bevor ich überhaupt geboren wurde. Was glaube ich, das ist, was ich mit dem Unbehagen meine. Also dieses, ich weiß eigentlich vielleicht auch gar nicht unbedingt so genau, was mir nicht passt, aber irgendwie will ich hier weg. Also so eine Position von die Welt, vielleicht auch die Gesellschaft, in der ich lebe, gefällt mir so nicht. Aber dabei eben darauf zu verzichten, auf so eine gesicherte Position, so eine Innerlichkeit als Gegenbild zum Außen dabei zu verzichten. Ich glaube, das ist das, was ich daran irgendwie auch schätze.
Ja, also ich hatte so das Gefühl, dass da eben auch die Rede ist von einer Leere, die ja sozusagen auch beides sein kann. Also auf der einen Seite so eine innere Leere, du hast dazu gesagt, der Verzicht auf so eine sichere Subjektposition oder so. Und auf der anderen Seite wird das ja aber trotzdem auch bejaht irgendwie, wenn man irgendwie, ich kann hier jederzeit auch raus, und irgendwie wird ja schon auch eine bestimmte Freiheit da beschrieben oder vielleicht so ein bestimmter ironischer Umgang auch mit der eigenen Position. Ne?
Ja, also wobei man dann ja fast schon... Also Richard Hell hat sich dazu ja auch mal so geäußert, dass er dieses Blank Generation, also diese Leerstelle auch fast wie so ein Lückentext begreift, im Sinne von man kann es selber ausfüllen, was sicherlich auch sowas Befreiendes hat und was ja vielleicht auch zu dem Impuls passt, den Punk dargestellt hat. Also es hat ja schon auch einfach zu einer wahren Explosion sozusagen an künstlerischem oder musikalischem Ausdruck geführt. Also diese Jahre, so 77 bis Anfang der 80er, sind ja unglaublich viele Bands gegründet, spannende Platten aufgenommen worden. Weil man sich dann sicherlich auch fragen kann, ob dieses Verständnis von Freiheit nicht auch dann an einem bestimmten Punkt Anschlussfähigkeit wird zu so einer liberalen Ideologie von, ich kann mich einfach selber erfinden. Und wenn ich sozusagen mir mein eigenes Leben arbeite, kann ich erreichen, was ich möchte oder sowas. Ich glaube, das ist vielleicht auch so einer dieser Widersprüche an Punk, dass eben auch an verschiedene Ideologien dann irgendwie anschlussfähig wird.
Jetzt hast du schon erwähnt, so eine Figur wie Richard Hell hat ausgestrahlt von eben der New Yorker Szene dann auch nach Großbritannien, und da gibt es ja eine direkte Verbindung, nämlich über Malcolm McLaren, also den Manager der Sex Pistols. Was hatte denn Richard Hell tatsächlich mit den Sex Pistols zu tun?
Man muss da vielleicht so ein bisschen als Disclaimer sagen, dass Malcolm McLaren, so wie er diese Geschichte erzählt, sich natürlich auch, so wie ich den Eindruck habe, schon darin gefallen hat, zu sagen, ich bin derjenige, der die Punk-Explosion erfunden hat, wobei da eben auch ein Stück weit was dran ist. Und ne, McLaren ist dann mit Vivian Westwood eigentlich ja Boutiquenbesitzer in London, ja schon immer mit dem Ziel, sozusagen eine Band der Öffentlichkeit zu präsentieren oder sie damit aufzurütteln, zu schockieren und damit ja schon sowas wie eine neue Jugendbewegung loszutreten. Und wenn man dem glaubt, ist es ihm ja auch gelungen, und dafür war er eben Mitte, Ende der 70er in New York unterwegs. Er hat sich als Manager der New York Dolls, also so einer der Vorläufer von Punk, versucht, erfolglos. War, glaube ich, dann zu der Zeit schon dabei, sozusagen die Sex Pistols mehr oder weniger zu casten. Hat aber sich gefragt, was für einen Look geben wir denen, und ist dann, wenn man so den Geschichten glauben mag, bei Richard Hell fündig geworden. Also der, wenn man sich so diese Beschreibung durchliest, die er dann sozusagen von Richard Hell aus New York mitbringt, denkt man schon, dass der wirklich hellauf begeistert war von dem. Also dass er sozusagen den Look für die Jugendkultur oder zumindest die Band, die ihm vorschwebt, gefunden hat und dann auch versucht hat, also das hat er, glaube ich, auch bei verschiedenen New Yorker Musikern zwischenzeitlich versucht, sie nach London zu holen oder nach England zu holen, ihn als Sänger der Band, die dann die Sex Pistols werden sollten, zu rekrutieren. Woraus dann nichts geworden ist, so wie ich es verstanden habe, weil eben in der Zwischenzeit John Lydon, aka Johnny Rotten, im Laden aufgetaucht ist, der im Prinzip einen ähnlichen Look gepflegt hat.
Also kam es vielleicht schon doch auch zufällig an verschiedenen Orten auf, wenn John Lydon eben auch zufällig so ähnlich aussah.
Genau, aber ich glaube, also es klingt zumindest so, als hätte er das bei Richard Held zumindest so in dieser geballten Form zum ersten Mal gesehen, würde ich das zumindest interpretieren.
Ja. Eine Parallele zwischen Richard Hell und den Sex Pistols kann man ja vielleicht aufmachen, wenn man sich einen Song von den Sex Pistols anschaut, wie du das auch in deinem Vortrag gemacht hast, der vielleicht eine ähnliche Stoßrichtung hat wie Blank Generation, nämlich der Song Pretty Vacant. Und man kann sowohl Blank als auch Vacant ja mit diesen Begriffen frei oder unausgefüllt auch übersetzen. Bei Vacant schwingt noch eine andere Bedeutung mit. Was würdest du denn sagen, wird in diesem Song Pretty Vacant transportiert?
Ja, im Prinzip war das ja, also was die ist ja nochmal ein Beispiel für diese Querverbindung. Jetzt sehe ich eine Auftragsarbeit. Also dass McLaren zu den Sex Pistols gesagt hat, schreibt einen Song wie Blank Generation. Ja, Pretty Vacant, dem aber schon nochmal einen etwas anderen Drive gibt. Also Blank hat dann eben wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr diese Konnotation von Freiheit. Während Vacant eher so eine Art von Rückzug auf so eine, ja, man könnte vielleicht sagen, so Narrenfreiheit oder so. Also um das vielleicht zu erklären, zu sagen, jemand sei pretty vacant, ist eigentlich erstmal eine ziemliche Beleidigung. Also das heißt wohl so viel wie, ne, jemand ist ein bisschen hohl im Kopf, hat sozusagen Leerstand zwischen den Ohren. Und das hat eben bei den Sex Pistols in dem Song auch nochmal so ein Drive von, wir sind nutzlos im Sinne von, wir werden auch wirklich, man könnte sagen, ja auf dem Arbeitsmarkt nicht gebraucht. Und deshalb benehmen wir uns auch so, als wären wir völlig nutzlos. Also sozusagen könnte man sagen, dass dieser Klassenkonflikt, was dann ja vielleicht auch typisch ist für diese beiden verschiedenen Versionen von Punk, von der wir da sprechen, eine größere Rolle spielt.
Ja, was ja auch besonders sichtbar und spürbar war eben in Großbritannien der 70er Jahre, also Massenarbeitslosigkeit und eben Thatcher mit der, ja, sozusagen Alternativlosigkeit. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass sowas dann eben auch mitschwingt in so einem Song.
Ja, wobei der Anfang von Punk fällt, glaube ich, noch in die Labour-Ära. Also das, glaube ich, schon eine Phase war, in der sowas wie auch eine ökonomische Perspektivlosigkeit schon eine große Rolle gespielt hat. aber ja, dann ja die ich sag mal, die Hochphase des Punk, ja, die schon auch davon geprägt war, dass dann Thatcher in Großbritannien regiert hat. Und ja, gerade dann auch für den amerikanischen Punk war das ja, glaube ich, auch entscheidend, mit Ronald Reagan so einen konservativen Gegenpart, Gegner zu haben, mit dem man sich auseinandersetzen konnte.
Ich finde, dass sowohl bei Blank Generation als auch bei Pretty Vacant sowas wie eine Affirmation von Künstlichkeit mitschwingt. Also man ist gegen Illusionen, man identifiziert sich mit der äußeren Zuschreibung. Du hattest auch gesagt, eben es gibt bei Richard Tell nicht so richtig einen Kern des Subjekts, das da spricht. Wenn wir jetzt aber noch eine weitere Band mit ins Boot holen, die du auch schon erwähnt hattest, dann geht es da vielleicht nochmal um was anderes, nämlich tatsächlich um Authentizität. Also ich würde da kurz einen Auszug aus einem Interview mit dem Ramones von Anfang der 80er Jahre anspielen, auf das du dich auch in deinem Vortrag bezogen hast, wo die Ramones schildern, was für sie Punk ist.
You started punk, kind of.
Well, we consider it a genuine rock and roll, you know, from the gut, you know.
Rock and roll was meant for punks, and that's it started.
I guess Elvis Presley started
in the mid
50s.
Yeah, but punk is an answer to all the glitter and the stuff that costs a lot of money.
No, punk is just a rebellious rock for all kids all over.
I mean, real rock and roll is punk.
Not a bunch of old men playing music for your mothers and fathers. That's what you have now, it's what they call rock.
For instance?
Styx.
Yeah, Styx, Kansas, Foreigner, stuff like that. Your parents should listen to this.
Is it mellowing
My
out?
Mother doesn't even listen to that.
Your mother's more hip than that?
It's just they just want to clean up music and just push
Pat Boone and
push mediocrity on the on the public.
So you're back to your tattered jeans and your sneakers and your leather jackets and nothing fancy. And just
we want to be real. We want to be ourselves and not put on a bunch of phony clothes.
Yeah, but wait a minute now. Is this real?
Yes! 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 Yes!
Also Zustimmung für die Ramones hier in dieser Show. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagen die ja da genau, also wir haben Punk nicht erfunden, sondern das, was wir machen, ist zurück zum Rock'n'Roll der 50er Jahre im Grunde zu gehen. Also wir sind rebellisch insofern, als dass wir natürlich nicht die Musik machen wollen, die unsere Eltern hören. Das soll schon die Musik für die Kids sein. Aber was wir machen, ist doch, dass wir eine Art von Authentizität zurückgewinnen. Also um die Realness ging es am Ende. Und es ist aber eine Authentizität, die im Grunde schon vorher da gewesen ist. Dazu vielleicht jetzt als Gegenüberstellung ein Auszug aus einem Interview mit Johnny Rotten, beziehungsweise eben, dann hat er sich auch wieder John Lydon genannt, hören wir, was der zum Rock'n'Roll zu sagen hatte, der eben bei den Ramones so das Vorbild gewesen ist.
Why do you dislike Rock'n'Roll so much?
It's dead, it's a disease, it's a plague, it's been going on for too long, it's history, it's vile. It's not achieving anything, it's just aggression. They play rock and roll at airports. That's about as, like, advanced as it can possibly get.
But there
it's
was a
too limited.
But there was a time when you didn't feel
it
that way.
It is too much like a structure, a church.
Yeah, but there was
a religion, a farce.
A time when you did not feel that way. What made you change?
No, I've always felt this way.
Even when you were with the Sex Pistols?
I wondered when you'd get round to that one. Yes, even then. Because the Sex Pistols was going to be the absolute end of rock and roll, which I thought it was. Unfortunately, the majority of the public, being the senile animals that they are, got that wrong. Too bad. All they want is an image, something flash.
Also soweit John Lydon, der ja eigentlich fast genau das Gegenteil von dem sagt, was die Ramones gesagt haben, nämlich die Sex Pistols waren das absolute Ende des Rock'n'Roll, also fast so ein kopfstoßendes Statement gegen Rock'n'Roll. Wieder an dich die Frage, Dirk, wie würdest du das einordnen? Also ja, ist Punk zurück zum Rock'n'Roll oder ist er eben das Ende vom Rock'n'Roll?
Es kommt dann eben so drauf an, welchen Punk man sich anhört, würde ich sagen. Also das sind ein Stück weit zwei verschiedene Denkschulen innerhalb des Punk, also wo man dann vielleicht zu der einen eher Punk-Rock sagen würde und die andere dann eben in das, was man wahrscheinlich dann eher so Post-Punk nennen würde, führt. Also wobei ich eben auch sagen würde, dass das John Lydon gemacht hat, ja eigentlich erst mit seiner späteren Band Public Image Limited dann wirklich kein Rock'n'Roll mehr war. Von den beiden Songs, von denen wir vorher gesprochen hatten, ist ja eigentlich Pretty Vacant auch der konventionellere Rocksong. Also insofern ist das, was er im Interview sagt, würde ich sagen, ein Stück weit eben auch, ja, vor allen Dingen Attitüde. Ja, aber was ich daran eben auch spannend finde, dass gerade bei den Ramones so aus der Position Mitte der 70er schon so eine Art von Nostalgie spricht. Also ja, Nostalgie für eine Zeit in der Popkultur, wo es mal anders besser gewesen ist. Wo man vielleicht erstmal denkt, also mittlerweile ist ja Nostalgie schon so eine Art von, ja, bestimmtes Moment in der Kulturindustrie, dass fast alles irgendwie unter so einem Retro-Vorzeichen läuft. Dass es dieses Gefühl eben auch schon in den 70ern gab und da dann eben für den einfachen Rock'n'Roll der 50er Jahre, den man irgendwie auf Singles hören konnte, wo man zu tanzen konnte, im Gegensatz zu den großen Bands, die sich so das Gefühl dann eben vom Publikum entfernt hatten. Insofern haben Sie sozusagen bei der Frage, was ist Punk, eigentlich wahrscheinlich irgendwie beide recht. Also man kann jetzt den Ramones sicherlich nicht absprechen, keine Punkband zu sein. Wobei natürlich dieser Impuls, sozusagen Rock'n'Roll nicht nur sozusagen auf sein Substrat zurückzuführen, sondern irgendwie auch zu zerstören, was meiner ist, wo man sagen könnte, der ist auch gerechtfertigt.
Ja, also du sagst, das sind quasi zwei Momente vom Punk oder zwei Schulen innerhalb des Punk, also Punk-Rock oder eben Punk-Nut-Rock quasi. Und wie würdest du das mit dieser Authentizität halt einordnen? Also ich weiß, also wahrscheinlich funktionieren solche Gegenüberstellungen auch nie so, aber wo ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, okay, sozusagen Ramones, da geht es drum, eben real zu sein. Und bei John Lydon auch, wie er eigentlich so diesem Interviewpartner sozusagen sowas von komplett ironisch und vor den Kopf stoßend gegenübertritt, ja. Dass da eher so dieses künstliche Modell da uns gegenübertritt.
Ja, also ich glaube auch dieses, auch die Authentizität, auf die sich die Ramones da berufen, auch ein Stück weit eine behauptete ist. Und das gilt, glaube ich, für den Look der Ramones, aber vielleicht auch für den Punk-Stil überhaupt, dass das ja schon einfach auch ein sehr, sehr gemachter Stil ist, natürlich eben auch eine Entscheidung dazu gehört, ob man jetzt sein Leben lang sozusagen mit zerrissenen Jeans, Chucks und Lederjacken rumläuft. Ne? Also Insofern kann man das sicherlich, ist diese Authentizität in gewisser Weise dann ja eben auch wieder ein Stil. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf die Frage ist.
Ja, aber genau, ich finde, es macht auf jeden Fall so die Widersprüche klar und sozusagen das festzustellen, finde ich, heißt auch noch gar nicht zu sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht und genau, aber ich finde, dann sozusagen wäre der nächste Schritt, was man ja zukünftig sich mal vornehmen könnte, zu gucken, wie setzen sich diese Widersprüche dann im Post-Punk eben fort.
Also ich meine, gerade Post-Punk habe ich ja auch eben schon ein bisschen gesagt, dass ich eine ziemlich spannende Zeit in der Popgeschichte finde, wo man, glaube ich, auch dann so ein Stück weit Bias findet. Also es gibt ja ein spannendes Buch von einem britischen Popjournalist Simon Reynolds. Das Buch heißt Rip It Up and Start Again, also reiß es auseinander und fang nochmal neu an. Weil ich auch den Eindruck habe, dass dieses Neuanfangen da eben auch schon kein komplettes Neuanfangen mehr war, sondern das ist eben auch so einen starken Impuls gab, eben einerseits Sachen auseinanderzureißen, aber sie eben dann auch neu zusammenzubasteln und nicht unbedingt ganz neu zu erfinden. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man in der Punk-Ära, so in der Popmusik Einzug gehalten hat, also sich von der Idee zu verabschieden, etwas komplettes Neues zu erschaffen, sondern eben eher durch das Umarrangieren von Elementen, die es schon gab, Songs entwickeln beispielsweise, aber eben auch Looks.